HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Thomas Duwe. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Thomas Duwe geht in seinem Arbeitsalltag tief zurück in die Geschichte. Und gleichzeitig ist er ganz nah am Puls der Zeit. Wie verändert die Globalisierung unser Rechtsbewusstsein, unser Rechtssystem? Verliert der Staat in Zeiten der großen Global Player wie Google, Apple, Amazon immer weiter an Bedeutung? Wie können wir uns besser schützen vor der Zerbrechlichkeit des Rechts? Welche Rolle soll Europa spielen? Das sind einige der Fragen, die ihn bewegen. Thomas Duwe ist Jurist. Er war Professor für Rechtsgeschichte an der Päpstlichen Katholischen Universität von Argentinien in Buenos Aires, bevor er vor 10 Jahren nach Frankfurt kam, um hier als Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte zu arbeiten. Und er ist gleichzeitig auch Professor für vergleichende Rechtsgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch im Studio, Professor Thomas Duwe.
Ich bin sehr gerne hier.
Dass Rechtssysteme nicht vom Himmel gefallen sind, dass sie eine Geschichte haben, dass sie ganz anders aussehen könnten. Solche Überlegungen, die spielen für den Arbeitsalltag der allermeisten Juristinnen und Juristen keine große Rolle. Warum ist Ihnen diese Perspektive so wichtig? Warum ist es für Sie eine zentrale Perspektive?
Persönlich ist es so gewesen, dass ich, nachdem ich ein bisschen besser wusste, wie man Recht anwendet, mich eigentlich fragte, warum das so ist und ob es eigentlich so sein muss. Und ob es nicht anders sein könnte. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass wir gerade in Zeiten des Wandels, und wir alle wissen ja, dass wir in Zeiten des Wandels uns befinden, natürlich noch stärker über die Grundlagen nachdenken und auch noch stärker darüber nachdenken, ob die Dinge eigentlich so sein müssen, wie sie sind. Das gilt heutzutage vielleicht besonders, weil wir immer mehr und immer stärker in Kontakt mit anderen Rechtsordnungen sind, die wir erst verstehen müssen. Und da ist es wie im persönlichen Leben, wenn man sich verstehen will, erzählt man sich im Grunde seine Geschichte.
Und ein wesentlicher Teil unserer Rechtsgeschichte ist die Zeit während des Nationalsozialismus. Und ich würde gerne erstmal wirklich mit Ihnen zurückgehen in diesen jüngeren Teil der Geschichte. Auch diese Zeit spielt am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte eine große Rolle. Sie haben vor einiger Zeit gesagt, dass die Rolle der Justiz im NS-Staat eine viel größere Rolle noch spielen müssten bei der Ausbildung von Juristinnen und Juristen heute. Was ist Ihnen da so wichtig, Thomas Duwe?
Wir haben ja erlebt, wenn wir uns mit der NS-Zeit beschäftigen, dass das Recht ein ganz wichtiges Instrument ist, sowohl um Gerechtigkeit zu schaffen, aber eben auch um Ungerechtigkeit zu legitimieren. Und alle Juristinnen und Juristen haben große Verantwortung. Und wir sind jetzt von den Erfahrungen eines Unrechtsstaates, wie die NS-Zeit ja oft bezeichnet wird, weiter entfernt. Manche haben die DDR erlebt, die oft auch als Unrechtsstaat bezeichnet wird, obwohl das sehr schwierig ist, das so zu parallelisieren. Aber die unmittelbare Erfahrung dafür, wie viel Verantwortung Juristinnen und Juristen haben im Umgang mit dem Recht, die ist schon etwas weiter entfernt. Und deswegen fehlt vielleicht auch manchmal das Bewusstsein dafür, was für eine gefährliche Waffe das Recht auch sein kann, genauso wie das Recht eben auch ein Mittel der Freiheit, ein Mittel der Gerechtigkeit sein kann. Und darüber müssen wir wahrscheinlich im Unterricht noch mehr sprechen. Dazu kommt auch eine persönliche Erfahrung, dass ich eben auch an meinen Kindern merke, dass für die jetzt Schulkinder, 15-Jährigen, die NS-Zeit unglaublich weit weg ist. Und während die Generation, die in den 60er, 70er Jahren geboren worden ist, ja immer damit aufgewachsen ist, sich mit der NS-Zeit und deren Folgen auseinanderzusetzen, ist das für diese Generation ja schon ganz anders. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir im Studium auch immer wieder über die NS-Zeit sprechen, weil wir letztlich darüber sprechen, welche Verantwortung Juristinnen und Juristen in der Welt haben.
Und Sie sagen eben auch da muss der Blick eigentlich weiter zurück in die Geschichte gehen. Es war vielleicht eine ganze Weile so eine für uns heute bequeme Perspektive, dass diese NS-Zeit ein Unfall war. Sie sagen, die Wurzeln dafür gehen viel weiter zurück.
Ja, Sie sprechen vielleicht auch eine jüngere Diskussion an. Vor einigen Monaten ging es ja darum, ob das Richtergesetz, in dem auch Grundsätze über die Juristenausbildung verankert sind, geändert werden soll und die Beschäftigung mit dem NS als Pflichtstoff verankert werden soll. Das finde ich sehr, sehr gut und wichtig. Aber es gibt eben oft diese Rede, wie Sie schon sagten, die NS-Zeit sei ein Betriebsunfall in einer ansonsten großartigen Geschichte. Und so einfach kann man es sich eben nicht machen. Und letztlich verstehen wir natürlich, wie in allen historischen Phasen das, was wir uns ansehen, erst aus der Zeit vorher, weswegen eigentlich dann immer ein immer weiteres Zurückgehen in der Geschichte notwendig wird. Aber wir sehen jetzt im Moment gerade an den aktuellen Diskussionen über 100 Jahre Weimar, dass sich auch die Interpretation der Zeit vorher ändert. Weimar wurde lange Zeit dann sozusagen eher als Phase des Scheiterns betrachtet. Heute werden auch die positiven Aspekte hervorgegangen. Und das Wichtige an der Geschichte ist ja auch, dass jede Generation sich die Geschichte wieder neu erarbeiten muss, weil wir andere Perspektiven auf die Zeit haben. Und auch deswegen ist wichtig, dass wir auf die Zeit vorher zurückblicken und nicht einfach sagen, da flog sozusagen ein Bacillus vom Himmel und dann wurde er Gott sei Dank wieder vernichtet. So war es leider nicht.
Und was können Sie aus den Forschungen an Ihrem Institut dazu sagen, wie es kommen konnte, dass dieser Bacillus so leicht und so unglaublich virulent wurde?
Das ist eine der großen und schwierigen Fragen, auf die es keine leichten Antworten gibt. Ich habe das Glück, dass an dem Institut über viele Jahre Michael Stollers tätig war, der in dem Bereich, wie auch in anderen Bereichen, ganz wichtige Akzente gesetzt hat.
Ihr Vorgänger war das, Professor Michael Stollers?
Genau, mein Vorgänger am Institut und der in seiner Habilitationsschrift in den sozusagen späten 60er, Anfang der 70er sich mit dieser Zeit beschäftigt hat. Übrigens an einer Fakultät, an der einige der Akteure auch noch saßen. Und damit
als Professoren
saßen. Als Professoren, genau. Und er hat damit auch eine Diskussion in Gang gebracht. Und auch er, der ein viel größerer Experte daran ist, glaube ich, hebt immer wieder hervor, dass es letztlich auch bestimmte Dinge gibt, die nicht begreiflich sind. Was aber ganz wichtig ist, ist, wenn man nur auf den juristischen Bereich blickt, dass wir uns nicht mit einfachen Erklärungen über die Gründe zufrieden geben können, die oft auch etwas Entschuldigendes haben. So ist lange Zeit gesagt worden, der Positivismus habe die Juristen wehrlos gemacht. Das wissen wir inzwischen sehr viel besser, weil es eben gar nicht so einen Positivismus gab, jedenfalls nicht im rechtsphilosophischen Sinne.
Positivismus in welchem Sinne jetzt?
Also ein rechtsphilosophischer Positivismus, dass nur das staatlich befohlene Gesetz Geltung haben solle und alle anderen normativen Dimensionen dagegen keine Rolle spielen dürften. Dahinter stehen dann letztlich weltanschauliche Auseinandersetzungen. Aber was man vielleicht eher sagen kann, ist, dass eine Kultur der Verantwortung, eine Kultur der Reflexion, auch eine Kultur des Mutes fehlte und dann mit bestimmten Theorien sehr leicht die Menschen sozusagen bereit waren, sich ihrer nicht mutigen Entscheidungen, sich damit zufrieden zu geben.
Dass sie es nicht umgetrieben hat, dass sie so leicht praktisch Befehlsempfänger dann waren und... Ja. Also, dass sie ihr Gewissen nicht gespürt haben, vielleicht ganz banal ausgedrückt.
Ja, ich glaube, es ist ja immer sehr schwierig, über solche Situationen zu sprechen. Man weiß ja auch nicht, wie man sich selber verhalten würde. Aber es gibt einfach Dinge, die machen es den Menschen einfacher, feige zu sein. Und manche Dinge und Umstände machen es einem schwieriger. Und vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wie wir es den Menschen schwieriger machen. Auch uns selbst, auch in heutigen Situationen.
Haben Sie ein, zwei Ideen dazu?
Wenn ich sage, eine Kultur der Verantwortung anzustreben, klingt das sehr, sehr allgemein. Aber ich glaube, es muss in die Richtung gehen. Das sind ja auch die beunruhigenden Entwicklungen, die wir im Moment sehen, dass wir sagen, in der öffentlichen Debatte immer weniger in der Lage sind, bestimmte Diskurse zu stärken, sondern sehen, dass sich alle möglichen Diskurse Bahn brechen. Wobei ich darauf, wenn Sie mich jetzt fragen wollen, noch weniger Antworten habe.
Ihr eigenes Forschungsgebiet, Ihr Hauptforschungsgebiet, Thomas Duwe, das geht sehr viel weiter zurück in die Geschichte. Das geht zurück ins 16. und 17. Jahrhundert. Und einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Schule von Salamanca, die Universität von Salamanca in Spanien, wo in dieser Zeit wohl sehr bedeutende Rechtsgelehrte waren. Und wo, was ich gelernt habe bei der Vorbereitung auf unser Doppelkopfgespräch, möglicherweise die Wiege der Idee von individuellen Menschenrechten liegt.
Ja, wir beschäftigen uns mit dieser Schule von Salamanca, wie sie genannt wird, am Institut, auch in Kooperation mit der Uni und auch mit der Akademie der Wissenschaften der Literatur in Mainz, die auch sozusagen für Hessen zuständig ist.
Und wo Sie auch Mitglied sind.
In der ich auch Mitglied bin und die Langzeitforschungsprojekte fördert. Übrigens eine wichtige Aufgabe der Union der Akademie der Wissenschaften, weil sie die Zeit geben, die man manchmal auch braucht, die länger ist, um solche quellengebundenen Forschung zu betreiben. Wir beschäftigen uns mit dieser Schule von Salamanca, von der man lange Zeit auch gesagt hat, das seien ja eigentlich nur Theologen gewesen, da wäre es ja um Religion gegangen, deren Bedeutung fürs internationale Recht hervorgehoben worden ist, weil wir wissen, dass im 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert die Religion eine ganz enorme Bedeutung für das Rechtsdenken und die Art des Urteilens gehabt hat. Urteilen im ganz weiten Sinne, moralische Urteile, juridische Urteile zu produzieren.
Juridische Urteile, also Gerichtsurteile.
Ja, wir leben ja da in einer, oder wir leben heute in einer Zeit der Gewaltenteilung, wo natürlich andere Strukturen herrschen. Und wenn wir uns ins 16. Jahrhundert zurückversetzen, dann sind wir in der Zeit vor der Gewaltenteilung. Wir sind in der Zeit, in der sehr viele Akteure Entscheidungen produzierten, sei es als Richter, sei es als Beamte, sei es als letztlich auch Gutachter, die bestimmte Meinungen produzierten, die dann andere für ihre Entscheidung nutzten. Und in all diesen Entscheidungen hat natürlich je nach Zeit und Ort unterschiedliche Regionen eine besondere Rolle gespielt. Und die Schule von Salamanca ist deswegen auch faszinierend, jedenfalls für diejenigen, die sich mit ihr gerne beschäftigen, weil sie in einer Zeit sich herausbildete, in der ganz viele historisch bedeutende Umstände zusammenkamen. Oft wird ihr Beginn auf das Jahr 1526 festgelegt. Das ist das Jahr, in dem ein besonders wichtiger Denker, Francisco de Vitoria, nach Salamanca gekommen ist. Natürlich war auch schon vorher ein Umfeld da und er war nicht der Erste, aber das ist ein markanter Moment. Und dieses Jahr 1526 war ein Jahr, in dem immer mehr Nachrichten über die neue Welt, die Begegnung zwischen der indigenen Bevölkerung und den Eroberern auch in Europa verarbeitet wurden. Immer mehr Nachrichten über die Gräueltaten, die Auseinandersetzungen. Und wo deswegen in Salamanca auch an anderen Orten, aber wohl nirgendwo so stark wie dort, über die Frage nachgedacht wird, welche Rechte diese Menschen eigentlich haben.
Und also jetzt zum Beispiel?
Die indigene Bevölkerung in Amerika. Da wurden Fragen diskutiert, die uns heute eigenartig vorkommen, zum Beispiel, ob die eigentlich wirklich Menschen seien, ob die frei seien, geborene Sklaven wären oder wie auch immer.
Naja, wenn wir über die NS-Zeit vorher geredet haben, da ist es ja genau das Gleiche eigentlich passiert, dass Menschen plötzlich als Nichtmenschen.
Genau, die Dehumanisierung ist eine Technik, auch um Herrschaft zu etablieren. Und die kann sich dann aber eben auch immer auf bestimmte intellektuelle Diskurse berufen. Und in der Zeit war es eben so, dass man sich einfach fragte, wie gehen wir mit diesen Menschen um, die eine ganz andere Gruppe waren als die Nichtchristen, die man schon kannte, die ja aber zum Beispiel im Fall des Islams hätten Christen werden können oder die man als Abtrünnige ansieht, wie auch immer, als Ketzer, Heretiker, während man bei den indigenen Völkern in Amerika eben sagte, die hatten ja bisher noch keine Chance sozusagen vom Christentum zu wissen, deswegen müssen wir die anders beurteilen. Und daran und auch in Reaktion auf die schweren Unrechtstaten, die man da beobachten konnte, begann ein Nachdenken darüber, welche Rechte den Menschen als Menschen zustehen. Ob man das jetzt als Beginn der Menschenrechte im strengen Sinne sieht oder nicht, das ist immer so eine Frage. Ich bin jetzt nicht so ein großer Freund davon, in der Geschichte immer die First Timers, also zum ersten Mal zu suchen. Aber es gibt gute Argumente, wenn man das tun will, gibt gute Argumente, um das dort zu finden.
Und war das eine der wichtigsten Universitäten in dieser Zeit in Europa oder welche Rolle hat die Schule von Salamanca generell gespielt in diesen Jahrhunderten?
Also Salamanca war sagen das Zentrum von Wissenschaft und Forschung.
Liegt mitten in Spanien.
In Spanien und ist eine Universität, die im letzten Jahr ihren 800. Geburtstag gefeiert hat. Und diese Universität hat dann eine besondere Blüte erlebt unter den sogenannten katholischen Königen, also gerade zur Zeit der Eroberung Amerikas oder der europäischen Expansion. Und sie war wirklich sozusagen das Zentrum des Wissens über die Dinge, die in den Kolonien passierten, aber auch das Zentrum der Forschung in vielen Bereichen. Kosmographie nannte man damals, eine Kombination aus Astronomie und Kartographie, aber eben auch im Recht. Und es war mit Abstand dann die einflussreichste und größte Universität, die, ich glaube, so um die 5000 Studierende hatte am Beginn des 16. Jahrhunderts, Ende des 16. Jahrhunderts bis zu 8000 Studierende.
Und die Probleme der Globalisierung, die sahen damals anders aus, aber es waren auch schon globale Diskussionen, die da stattfanden.
Ja, wir sind ja auch dann in einer Zeit, in der mit der europäischen Expansion, mit den technischen Veränderungen, die das möglich machten, auch die Vorstellung davon, dass die Welt sozusagen eine Kugel ist, die man umrunden kann und das Wissen über die Formen dieser Welt enorm angestiegen ist. Und dadurch stellte man sich Fragen, die schon globale Ausmaße hatten. Und die Begegnung mit ganz anderen Kulturen, auch kulturellen Systemen, Sprachsystemen, aber eben auch Normensystemen, hat natürlich auch zum Nachdenken darüber geführt, wie sich das zu den Normen oder Kultursystemen verhielt, die wir aus Europa kennen.
Ja, und wir bleiben mit unserer ersten Musik auch im spanischen Sprachraum. Was erwartet uns als erstes, Thomas Duwe?
Ja, ich habe mitgemacht ein Lied von Mercedes Sosa, das ist eine argentinische Sängerin. Sie haben ja schon in der Einleitung gesagt, ich habe in Argentinien gelebt und der Titel ist auch beziehungsreich zur Geschichte, denn er lautet Todo cambia, alles verändert sich, aber eben auch nicht alles.
Así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia todo cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Es ändert sich alles, alles verändert sich. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Professor Thomas Duwe, der als Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt die Veränderungen unserer Rechtsvorstellungen und unserer Rechtssysteme erforscht. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ich würde diese Gesprächsrunde, Thomas Duwe, gerne beginnen mit den persönlichen Veränderungen, die so ein Lebenslauf mit sich bringt, mit Ihrer Biografie. Sie sind in Hamburg geboren, 1967, und Sie sind der Sohn einer Historikerin und eines Notars. Heißt es, Sie mussten Rechtsgeschichte zu Ihrem Lebensthema machen?
Ja, das habe ich unvorsichtigerweise ja mal zugegeben, dass ich praktisch nur die lückenlose Kombination der elterlichen Einflüsse bin. Ganz so ist es vielleicht nicht, aber eine gewisse prägende Wirkung haben Eltern wohl schon, wie ich auch selber jetzt erlebe.
Ich habe mir auch überlegt, Sie haben drei Söhne, was dann wohl die Berufsbiografie mindestens einer Ihrer Söhne sein könnte.
Ja, aber ich glaube, da geht es in eine ganz andere Richtung. Aber das waren vielleicht auch noch andere Zeiten. Aber ich hatte das Glück, dass ich einfach zu Hause natürlich über Recht ein bisschen gehört habe und über Geschichte. Und beides sind Felder, die ja nun auch eng verbunden sind. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass für die Rechtswissenschaft die Geschichte eben auch eine ganz wichtige Dimension ist und über lange Zeit noch viel wichtiger war als heute, auch für die Konstruktion von Rechtssystemen. Und insofern war da vielleicht ein Feld, in dem ich mich auch ganz gut einfinden konnte.
Und was sind sonst Kindheitserinnerungen, die Sie vielleicht geprägt haben oder die Ihnen heute noch sehr präsent sind?
Jetzt aus diesem Bereich ist es tatsächlich so, dass ich zu Hause natürlich auch zwischen einer ganzen Menge Büchern aufgewachsen bin. Und da stellt man sich natürlich dann auch schon Fragen, was bedeuten diese Bücher eigentlich? Ich erinnere mich daran, dass ich bei meinem Vater immer so ein dickes rotes Buch auf dem Tisch stehen sah. Schönfelder stand da drauf, deutsche Gesetze. Und dass ich oft dann mich gefragt habe, wer das wohl ist, dass der die Gesetze machen darf. Und es gibt ja so Sachen, da fragt man dann vielleicht auch seine Eltern gar nicht, sondern geht mit so einer Frage irgendwie durch die Gegend. Ist auch nicht so eine wichtige Frage, aber hat mich dann eine Zeit beschäftigt. Dann lagen bei uns auch eine ganze Menge alter Bücher rum. Ich war im humanistischen Gymnasium, insofern konnte ich schon so ein bisschen die Titelblätter dann vielleicht auch mal identifizieren und habe mich gefragt, warum das alles auf Latein war, wenn es um juristische oder rechtliche Fragen ging. Gut, und dann kommen eben so Fragen, die einen dann auch begleiten.
Klingt nach einer spannenden und auch sehr gebildeten Kindheit. Aber dann schreiben Sie in Ihrem Lebenslauf, dass Sie erlebt haben, eine Dürre von Wehrdienst und Banklehre. Das hat mich dann doch überrascht.
Na gut, ich habe ganz brav, so sagte man fast auch BBJ, Bund, Bank, Jura. Also ich habe Bundeswehr gemacht und Banklehre. Den Wehrdienst habe ich in den 80er Jahren gemacht. Das war noch die Zeit des Kalten Krieges. Den habe ich auch ganz überzeugt gemacht, weil ich dachte, das muss sein. Eine Zeit, die uns heute ganz weit weg scheint. Aber besonders spannend war das nicht. Das war eine Zeit, die mir viele auch ganz wichtige Erfahrungen gebracht hat im Umgang mit anderen Menschen, die ich sonst so nicht getroffen hatte. Die Banklehre war dann auch etwas eintönig manchmal, wobei es ganz gut ist, und das erlebe ich jetzt auch bei meinen Kindern, wenn man aus der Schule kommt, dass man auch mal ein bisschen selbstständig arbeiten muss, lernen muss, dass man bestimmte Fristen erfüllt, dass man bestimmte Aufgaben hat, die man abarbeiten muss. Und ich habe im Studium dann wirklich genossen, ich habe gemerkt, was es für ein Privileg ist, dass man studieren darf und sich mit Dingen beschäftigen darf, deren Inhalte man weitgehend frei gewählt hat. Und auch ohne sich um jetzt den täglichen Gelderwerb zu kümmern zu müssen, jedenfalls in der Regel, sich mit Inhalten beschäftigen kann.
Da hat Ihnen die Banklehre geholfen, dieses Privileg noch mehr erkennen zu können überhaupt.
Ja, vielleicht. Auf alle Fälle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam mal an die Uni und habe das als Riesenglück empfunden, dass ich plötzlich 8 Stunden am Tag Zeit hatte oder 10 oder 12 und das 5 Tage in der Woche oder 6, um mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich letztlich frei gewählt habe.
Und Sie haben dann auch frei gewählt, dass Sie einen Teil Ihres Jurastudiums in Buenos Aires machen. Also damals kam dann irgendwann auch schon eine Begeisterung und eine Faszination für Südamerika auf bei Ihnen.
Ja, die war im Grunde eigentlich aus zwei Quellen gespeist. Einmal war es die Zeit, in der sehr viel politische Diskussionen auch um Lateinamerika geführt wurden in Deutschland. Ich weiß noch, in meiner Abiturzeit, da war der Nicaragua-Konflikt gerade ganz aktuell. Und das war für mich auch politischen Aufwachen, weil ich in einer behüteten Umwelt aufgewachsen bin, in der die Rollen zwischen Gut und Böse, Ost und West gleich verteilt zu sein schienen. Und wenn man dann auf Mittelamerika schaute, dann merkte man, dass das alles gar nicht so einfach ist. Und dass Lateinamerika häufig eben auch der Ort von Stellvertreterkriegen war und dass wir das auch damals erlebt haben, was wir auch heute leider erleben, dass mit zweierlei Maßstäben gemessen wird, in der internen Politik manchmal und dann in dem, was man im Ausland tut.
Zum Beispiel?
Dass eben bestimmte rechtsstaatliche Prinzipien in dem eigenen Land hochgehalten werden, dass man dann aber, wenn man das Gefühl hat, dass man im Ausland agiert, ich denke natürlich an Politik der USA, aber auch manche europäischen Dinge, die im Ausland passieren, dass man da vielleicht mit anderen Maßstäben misst. Und das war für mich politisch eine große Beunruhigung und auch Faszination im negativen Sinne, sodass ich mich aus den Gründen für Lateinamerika interessiert habe. Dann war es aber auch die Zeit, in der so eine Welle von lateinamerikanischer Literatur in Deutschland ankam. Da war der Nobelpreis für Gabriel García Márquez ein wichtiger Moment. Oder die Isabel Allende, das erste Buch, was so ein großer Erfolg war, Geisterhaus. Und die Bücher habe ich begeistert gelesen. Und dann bin ich mit einem Freund, den ich in der Banklehre kennengelernt hatte, haben wir über unseren Scheckautomaten haben wir davon geträumt, dass wir durch den Urwald gehen, und das haben wir da auch gemacht, sind gereist, und dann habe ich Argentinien kennengelernt und habe mich dann da auch für ein Auslandsjahr an der Uni mal eingeschrieben.
Und bevor Sie dann zurück sind nach Argentinien, haben Sie unter anderem noch Philosophie studiert, und zwar bei den Jesuiten, an der Hochschule der Jesuiten in München. Warum haben Sie sich für diesen Ort für ein Philosophiestudium entschieden?
Ich habe das erste Staatsexamen gemacht in München und wollte danach eine Promotion machen, aber wollte vor allem nicht gleich weitermachen mit Jura, weil ich im Studium dann doch gemerkt habe, dass ich mich schon häufiger frage, warum das Recht eigentlich so ist, wie es ist. Also die Frage, die mich dann sozusagen seitdem auch immer wieder umtreibt. Und da schien mir sozusagen es wichtig, auch ein bisschen philosophische Grundkenntnisse zu haben. Und in München gibt es die Philosophie an der Uni, an der LMU. Aber es gibt diese private
an der Ludwig-Maximilians-Universität.
Genau. Aber es gibt eben auch eine Hochschule für Philosophie der Jesuiten, die auch ganz direkt sozusagen hinter dem juristischen Seminar in München ist. Und die boten und bieten immer noch ein sehr geordnetes Studium mit sehr viel Einführung in systematische Philosophie und Philosophiegeschichte an. Während an der Uni damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, da konnte man dann auch anfangen mit Foucault oder mit irgendwas ganz Modernen, und es fehlten die Grundlagen. Und da bin ich dann irgendwie doch zu konservativ. Ich habe gesagt, nee, geh da mal hin und lern das. Und ich finde auch fand damals auch sagen die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Philosophie interessant und wichtig und hatte auch die Hoffnung, dass man auch darüber an der Hochschule der Jesuiten spricht.
Und Sie sind diesem Thema auch treu geblieben. Sie waren, wie gesagt, dann später Professor in Buenos Aires. Und Sie wurden dann und sind, wenn ich das richtig gelesen habe, immer noch dann auch Vizedirektor des Instituts für die Geschichte des indianischen Kirchenrechts. Das klingt jetzt für mich erstmal exotisch, wahrscheinlich für andere auch, die damit nichts zu tun haben.
Ja, das ist auch, klingt aber exotischer, als es ist, denn das war so, als ich nach Argentinien kam, konnte ich ein Interesse stärker verwirklichen, was ich in meiner Zeit in München schon entwickelt hatte, nämlich die Bedeutung des kirchlichen Rechts in frühneuzeitlichen und modernen Lateinamerika zu erforschen. Wir denken ja heute kirchliches Recht, über das ja auch viel gesprochen wird im Moment, eigentlich eher im Sinne eines Rechts des Vereins der Katholiken, die erstaunlich große Befugnisse haben, vielleicht aus heutiger Perspektive. Das entspricht aber nicht der Bedeutung, die das kirchliche Recht in der Vergangenheit hatte. In der Vergangenheit kann man wirklich sagen, dass es zwei große oder drei große Rechtsmassen gab, die ganz vielfältig miteinander verbunden waren. Und eins war eben das weltliche Recht, was aus dem römischen Recht kam. Das andere das kirchliche Recht, was auch vielfältig mit dem römischen verbunden war. Und dann natürlich partikulare Rechte und noch andere Normen.
Also partikulare Rechte, das wären zum Beispiel?
Zum Beispiel die Satzung der Gemeinden, der Orte, der Städte oder der mittleren Herrschaftsebenen und oder auch der Könige und Kaiser. Und das kirchliche Recht war deswegen historisch von großer Bedeutung. Und ich hatte das Glück, dass ich in München einen Professor kennengelernt hatte, bei dem ich auch meine Promotion und Habilitation gemacht habe, der Experte in diesem Bereich ist. Der mir aber genügend Freiheit gegeben hat, mich sozusagen mit Themen in anderen Zeiträumen und auch Räumen zu beschäftigen, nämlich Lateinamerika. Gut, und deswegen kam ich mit einem gewissen gesteigerten Interesse für die Bedeutung von Kirchenrecht und Moraltheologie für die Rechtsgeschichte nach Lateinamerika. Und das indianische Kirchenrecht oder indianische Recht, das ist dann das, was en las Indias gilt. Also das geht nicht sozusagen nur um die Indianer, oder es ist nicht indianisch, sondern es ist die Bezeichnung des Raumes, in dem das sich zugetragen hat. Und wenn ich das noch dazufügen darf, das ist deswegen auch interessant, gerade weil Sie am Anfang Frage nach Globalisierung angesprochen haben. Das kirchliche Recht ist durch die Expansion, durch die Mission, über die man natürlich auch kritisch sprechen kann, aber es ist jedenfalls seit ungefähr 500 Jahren eine Normenmasse, ein Rechtssystem, was an ganz vielen Punkten der Welt zur Anwendung kam und sich letztlich auch durch Einflüsse aus ganz vielen Bereichen der Welt herausgebildet hat. Also wenn man nach Vorbildern für globales Recht sucht und sich dafür einfach interessiert, wie die Globalisierung von Recht funktioniert, dann findet man im Bereich von kirchlichem Recht und Moraltheologie natürlich ein interessantes Objekt.
Mhm. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu uns in die Bundesrepublik, nach Deutschland, wo würden Sie sagen, wie stark spürt man da die Geschichte, diese Rechtsgeschichte? Also wie stark beeinflusst uns das Kirchenrecht in unserer Rechtsauffassung heute?
Man kann schon sagen, dass historisch, dass die Rechtsentwicklung in Europa sehr stark vom kirchlichen Recht beeinflusst ist. Es gibt so ein schönes Sprichwort aus dem 17. Jahrhundert, das heißt, das Verhältnis zwischen kirchlichem Recht und weltlichem Recht wäre das wie das von zwei Handschuhen. Der eine bringt nichts mehr, wenn man den anderen verloren hat. Sprich, man kann eigentlich, konnte damals über lange Zeit nur wirklich das Recht verstehen, wenn man beide Dimensionen vor Augen hatte. Und das führte einfach dazu, dass sich die Rechte auch entwickelt haben, weil sie wussten sozusagen, dass es jeweils den anderen Bereich noch gibt. Und selbst wenn man jetzt nicht direkte Einflüsse spürt, von denen wir auch noch viele haben, ist es ja einfach so, dass man diesen einen Faktor nicht herausnehmen kann. Stellen Sie sich vor, wenn man verheiratet ist 40 Jahre, dann kann man nicht hinterher sagen, was man eigentlich sozusagen, was der eigene Anteil war und der Frau jetzt in meinem Fall, sondern man kann dann vielleicht sich vorstellen, dass man anders gelebt hätte, wenn der andere nicht da gewesen wäre. Und insofern gibt es sozusagen eine gegenseitige Abhängigkeit. Aber es gibt auch ganz viele Rechtsprinzipien, die entwickelt worden sind aus dem Denken des kirchlichen Rechts. Und da spielt eine besondere Rolle zum Beispiel, dass im kirchlichen Recht mit der Taufe grundsätzlich erstmal alle Menschen die gleichen Rechte hatten. Das heißt, hinter dem kirchlichen Recht steht eine besondere Gleichheitsvorstellung, die dann doch anders war, die natürlich nicht total konsequent durchgeführt worden ist, wie wir es heute machen würden, aber die anders war, als es im weltlichen Recht der Fall war, weswegen eben auch bestimmte Menschenrechte, Freiheitsrechte im kirchlichen Recht anders durchdacht worden sind als im weltlichen Recht. Und dann war das kirchliche Recht sehr, sehr stark auch im Bereich des Verfahrens entwickelt, sodass viele Verfahrensgrundsätze, die wir haben, offenbar, da gibt es auch mal Streitigkeiten in der Forschung und so, aber viele sind zum ersten Mal im kirchlichen Bereich praktiziert und formuliert worden und dann im weltlichen Bereich übernommen worden. Und man kann sagen, dass das 11., 12. Jahrhundert, was für die europäische Rechtsgeschichte eine ganz wesentliche Phase war, ganz besonders stark aus vielen Gründen von der Präsenz der Kirche und des kirchlichen Rechts geprägt war.
Und wir machen jetzt eine Musik, die auch geistliche Musik ist. Sie haben sich nämlich Musik von Bach gewünscht, Thomas Duwe, für das Doppelkopfgespräch, und haben auch gesagt, dass Sie ein ganz, ganz großer Bach-Fan seien. Was erwartet uns jetzt?
Ja, ich habe Bach sehr gerne, weil er für mich Ordnung und Dynamik in besonderer Weise verbindet. Und wir hören eine Motette, die vielleicht auch besonders Ordnung und Dynamik miteinander immer verbinden. Fürchte dich nicht. Wir hören jetzt eine Motette für zwei vierstimmige Chöre und Basso Continuo, den Monteverdi-Chor unter Leitung von John Elliott Gardiner.
Ich stärke dich, ich helfe dir auf. Wir blenden uns aus einer Bach-Motette. Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Professor Thomas Duwe, Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt. Das Institut heißt Europäische Rechtsgeschichte. Sie, Thomas Duwe, beschäftigen sich aber mit sehr vielen internationalen Themen. Wie passt es zusammen oder passt es zusammen?
Ja, eine wichtige Frage. Wir sind ja immer mit zwei Direktoren am Institut. Ich habe einen Kollegen, Stefan Vogenauer, der lange Zeit in Oxford war, der sich mit der Geschichte der europäischen Integration, aber eben auch mit dem Rechtstransfer im britischen Empire beschäftigt, sodass wir jetzt inzwischen am Institut, ich würde sagen, fast überwiegend Geschichten schreiben, die sich zum Teil in Europa, aber eben zum Teil auch jenseits von Europa abgespielt haben. Und dass unser Institut so heißt, hat historische Gründe, wie fast alles. Das Institut ist vor ein bisschen mehr als 50 Jahren gegründet worden, in einer Zeit, in der große Europabegeisterung herrschte und in der das europäische Projekt vorangebracht werden sollte durch Helmut Göring. Das war der Gründungsdirektor. Erster Kuratoriumsvorsitzender war übrigens Walter Hallstein, was auch schon zeigt, dass hinter der Institutsgründung auch sozusagen ein politisches Projekt stand. Und das politische Projekt war, dass man die gemeinsamen Grundlagen der europäischen Rechtsordnung herausarbeiten soll und die Rechtsgeschichte aus ihrer nationalen Isolation, in der sie oft sich befunden hat, weil sie die Vorgeschichte des nationalen Rechts geschrieben hat, herauslösen soll. Und das ist auch sehr erfolgreich gemacht worden. Aber die Max-Planck-Gesellschaft hat ja das Prinzip, dass sie komplementär ist zur universitären Struktur und sich auch immer bemüht, dass mit dem Wechsel einer Direktorin oder eines Direktors auch eine thematische Neuorientierung stattfinden kann, sodass manchmal Name und Inhalt der Institute nicht mehr total übereinstimmen. Aber es ist oft ein guter Anlass fürs Gespräch, so wie es jetzt auch der Fall ist.
Aber ist es nicht vielleicht auch eine Botschaft, dass wir, wie wir eine lange Zeit und glaube ich immer noch, einen kolonialen, postkolonialen Blick auf die Welt haben, dass wir vielleicht zu sehr einen eurozentrischen Blick auf die Welt haben?
Ja, das ist auch natürlich eine der Tendenzen in der Geschichtsschreibung, die wir auch aufnehmen und sehr stark weiterentwickeln. Wir sind es gewohnt gewesen, eurozentrisch heißt ja, von Europa aus auf die Welt zu blicken und oft damit auch ganz unwillkürlich unsere Maßstäbe, auch die Relevanzhierarchien und bestimmte Arten, wie wir das Recht sehen, auf andere Weltregionen zu übertragen. Und durch die Globalisierung, durch auch bestimmte theoretische Entwicklungen ist das relativiert worden. Und wir sehen erstens, dass wir Europa nicht mehr als einen geschlossenen Kontinent, der sozusagen selbst genügsam isoliert in der Welt war, sehen können, sondern dass Europa...
Kontinent mit Großbritannien.
Genau, dass wir Europa eben als ein vielfach verflochtene Globalregion sehen müssen, die natürlich auch eine besondere Stellung hatte, gerade in der Zeit jetzt der europäischen Expansion seit dem 16. Jahrhundert und des Kolonialismus. Und dass wir irgendwie auch besser verstehen müssen, welche Rolle Europa gespielt hat in der Welt und welche Rolle die Welt in Europa gespielt hat. Wenn Sie England ansprechen, ist es ja immer frappierend, dass alle englische Lebensart mit dem Teetrinken verbinden, obwohl in England natürlich kein Tee wächst. Und so könnte man ähnliche Beispiele nehmen, die zeigen, wie sehr auch die europäische Identität und auch unsere Systeme geprägt sind davon, dass sie eben auch Teil letztlich häufig dann imperialer, kolonialer Strukturen waren.
Ihr Institut ist ein wirklich internationaler Ort mit vielen Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern. Ich weiß nicht, wie viele Nationalitäten, wissen Sie es, da im Moment vertreten sind?
Also ich habe das nicht gezählt, wir sind ja relativ viele, aber wir haben bestimmt, sagen, aus allen Kontinenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sowohl als ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch als Gäste bei uns. Also Asien, Afrika, die beiden Amerikas und Europa sind da vertreten.
Und da finde ich ganz wichtig, dass Sie und Ihre Kollegen immer wieder betonen, dass es eben, wenn von Ihrem Institut aus andere Weltgegenden in den Blick genommen werden, dass es nicht ein Forschen über, sondern ein Forschen mit sein muss, um erfolgreich zu sein.
Ja, das ist ja ein bekanntes Schlagwort, gerade auch jetzt der Area Studies oder internationalere Forschung. Und das ist schon wichtig, weil wir alle natürlich unsere Positionalität haben. Ich bin Deutscher, wir arbeiten in Europa. Das soll man auch nicht verleugnen, denn das hat ja auch seinen Wert. Aber man darf es eben nicht absolut setzen. Und am besten kann man die Relativität der eigenen Position natürlich verstehen, wenn man im Gespräch mit anderen beginnt, das, was man für selbstverständlich nimmt, zu hinterfragen. Und wir haben das Glück, auch durch die institutionelle Struktur, dass wir in dieser internationalen Weise arbeiten können. Und Internationalität heißt dann auch immer Interdisziplinarität. Das sage ich nicht, weil das jetzt so ein notwendiges Schlagwort wäre, sondern gerade im Bereich des Rechts sehen wir ja, dass es welche Regionen gibt, in denen man Recht und andere kulturelle Systeme noch schlechter unterscheiden kann als bei uns. Das heißt, wir haben auch Philosophen, wir haben Ethnologen, auch Experten für bestimmte Regionen bei uns am Institut. Und das brauchen wir auch, um das Recht besser zu verstehen.
Also transnational und transdisziplinär, sagen Sie sogar.
Ja.
Das klingt einladend. Gleichzeitig ist eines Ihrer großen Forschungsthemen aber natürlich auch die Kehrseite dieser Globalisierung. In den Zeiten von Google, Apple und Amazon scheint es ja so, dass immer wichtigere Räume entstehen, die irgendwie rechtsfrei sind oder wo so eine Vogelfreiheit plötzlich herrscht.
Ja, das sind natürlich große Themen, die Juristen im Moment umtreiben. Wir erleben, dass die Staaten natürlich nicht untergegangen sind, wie es zwischendurch Maschinen und sozusagen die Zeit der Staatlichkeit vorbei sei, sondern dass die immer noch die wichtigsten Normproduzenten sind, dass zugleich aber nichtstaatliche Normativitäten besonders wichtig geworden sind. Wir können das hier in Frankfurt übrigens auch gut erforschen, weil es hier viele Jahre lang einen Exzellenzcluster normative Ordnungen gab, an dem sehr viel wichtige Forschungen dazu durchgeführt worden sind. Und dieses nichtstaatliche Recht ist für diejenigen, die nur in Formen von Staatlichkeit zu denken gelernt haben, der Jurist des 20. Jahrhunderts, eine große Beunruhigung. Für diejenigen, die ein bisschen weiteren Blick haben, ist das eigentlich eher der Normalfall. Denn auch die Staatlichkeit und die Monopolisierung der Rechtserzeugung durch den Staat ist etwas, was eigentlich historisch gesehen eine nicht so besonders lange Erscheinung war.
Und nichtstaatliches Recht, Räume, wo kein staatliches Recht gegriffen hat, wo selbst reguliert wurde, sagen Sie, kann man zum Beispiel erforschen, wenn man die Geschichte der Eisenbahn erforscht.
Ja, wir haben einerseits natürlich in der sogenannten Vormoderne, auch ein schwerer Begriff, aber in der sogenannten Vormoderne haben wir natürlich viel mehr nichtstaatliches Recht. Meistens ist es ja aber eben auch Recht, was im sozusagen Zusammenspiel mit staatlichen Institutionen und Akteuren entwickelt worden ist. Und dann heißt es ja in der Moderne, sei es zu so einer Absorption der Rechtsproduktion durch den Staat gekommen. Aber wir haben glücklicherweise einige Wissenschaftler am Institut, die sich intensiv damit beschäftigen, auch mal dieses Bild wieder kritisch zu hinterfragen und danach fragen, wie viel sogenannte regulierte Selbstregulierung es eigentlich gab. Also wie viel begrenzte Autonomie letztlich doch bestimmten Regelungskollektiven zustand. Und da sind gerade solche Phänomene wie die Selbstregulierung im Bereich von Kassenärzten oder im Eisenbahnwesen, spezifische Berufsgruppen, ein wichtiges Feld, was Peter Collin bei uns am Institut sehr intensiv erforscht.
Also was heißt das jetzt, Selbstregulierung im Bereich des Eisenbahnwesens, ja, wenn wir nochmal auf das Zugfahren und auf die Eisenbahn zurückkommen?
Das heißt, dass letztlich diejenigen, die am besten über bestimmte Dinge Bescheid wissen, auch diejenigen sein sollen, die die normativen Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit entwickeln. Zug ist vielleicht kein populäres Beispiel im Moment, aber es gibt einfach sagen viel mehr Räume für die nichtstaatliche Regulierung, selbst in Zeiten, von denen wir normalerweise immer den Eindruck haben, dass der Staat praktisch alles übernommen hätte. Und das ist deswegen auch interessant, weil wir natürlich heute eben auch intensiv darüber nachdenken müssen, die Debatten über Facebook etc. zeigen das ja auch, wie wir eigentlich neue Interaktions- und Kooperationsformen zwischen staatlicher Normproduktion und nichtstaatlicher Normproduktion finden müssen. Und wie immer ist es so, die Geschichte gibt jetzt nicht die Antwort, also kein Back to the Future, man kann da nicht die Lösungen für die Zukunft rausholen. Aber sie hilft uns doch, bestimmte Regelungsstrukturen, Möglichkeiten besser zu verstehen und dadurch vielleicht auch einfach auf einem höheren Niveau intellektuell diese Herausforderung angehen zu können.
Heißt es aber auch, diese Umbrüche machen Ihnen persönlich nicht so viel Sorgen?
Natürlich machen die schon Sorgen, denn etwas, was die Geschichte schon auch zeigt, ist, dass es auch auf die Menschen ankommt. Dass wir auch die Möglichkeit haben, Geschichte zu beeinflussen und zu verändern, dass wir ihr nicht passiv hilflos ausgesetzt sind. Das heißt, wir müssen schon richtig darüber nachdenken, wie wir mit diesen medialen Veränderungen jetzt umgehen und unser Rechtssystem anpassen. Wir müssen wissen, was passiert in der Welt. Wir müssen die technischen Zusammenhänge viel besser verstehen, als das, glaube ich, in der Regel der Fall ist. Und wir müssen uns fragen, was das eigentlich bedeutet, wie unser Rechtssystem verändert werden muss, damit es darauf angemessen reagieren kann. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die niemand alleine lösen kann. Das können die Grundlagenwissenschaften nicht alleine lösen, das können aber auch die dogmatisch arbeitenden Juristinnen und Juristen nicht alleine lösen. Und insofern sind es ganz spannende Zeiten. In spannenden Zeiten kann aber auch mal was schiefgehen. Ja. Also insofern muss man sich schon Sorgen machen. Und wir erleben ja eben im Bereich jetzt auch gerade der Demokratie, dass man sich fragen muss, inwieweit unsere die Strukturen, in denen wir unsere Willensbildung betreiben und die Institutionen, die wir entwickelt haben, eigentlich noch zusammenpassen.
Viel Arbeit, die da auf uns wartet.
Ja.
Professor Thomas Tuwe, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Doppelkopfgespräch. Es hört musikalisch auf, wie es angefangen hat, nämlich in Südamerika. Was haben Sie uns als Schlussmusik ausgesucht?
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wenn man sich verabschiedet, sagt man ja auf Wiedersehen oder Adios. Und wir hören von Astor Piazzolla Adios Nonino.
Und vorher verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler.